Ja, lasst uns gemeinsam Gottes Wort aufschlagen. Wir werden heute wieder einsteigen in unsere Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Wir haben ja eine längere Pause dazu gehabt, haben eine Predigtreihe über das Thema Ehe gehabt und jetzt wollen wir im Lukas-Evangelium weitermachen. Und wir sind mittlerweile im 7. Kapitel und haben heute die Verse 18 bis 35 vor uns. Lukas 7, die Verse 18 bis 35. Es ist ein etwas längerer Text, deswegen bleibt ruhig sitzen. Ich möchte jetzt aber Gottes Wort lesen. Lukas 7, Vers 18 bis 35. Und dem Johannes berichteten seine Jünger über dies alles. Und Johannes rief seine Jünger herbei, zwei von ihnen, und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Ganz schön gehorsam, die Jungs, ne? Sagen genau das Gleiche. In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als aber die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu den Volksmengen über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern angetan? Siehe, die in herrlicher Kleidung und in Üppigkeit leben, sind an den königlichen Höfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, und mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Denn ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist keiner größer als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich, die auf dem Marktplatz sitzen und einander zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der weder Brot aß noch Wein trank und ihr sagt, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von all ihren Kindern. Amen. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen. Der König und unsere Zweifel. Hast du schon mal an Gott gezweifelt? Ich spreche nicht unbedingt über laut ausgesprochene Zweifel, sondern diese inneren Fragen, die dich vielleicht in einer herausfordernden Situation deines Lebens, vielleicht im Leid, vielleicht unter dem Druck eines unerfüllten Wunsches, den du schon seit Jahren in dir trägst, vielleicht in der Wahrnehmung von Ungerechtigkeit um dich herum, dazu gebracht haben, daran zu zweifeln, ob Gott wirklich gut ist und es gut mit dir meint. Ob er dich wirklich lieb hat. Ob er wirklich allmächtig ist und alles in seiner Hand hält. Gab es schon mal Momente in deinem Leben als Christ, wo du nicht mit Gottes Handeln einverstanden warst in deinem Leben? Vielleicht auch mit einer bestimmten Eigenschaft, die ihn ausmacht. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben und kann das hier ganz offen bekennen, dass es eine Phase in meinem Leben gab. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wo ich unterwegs war von einem Gottesdienst nach Hause und ich saß und ich habe im Auto geweint und gesagt, Gott, ich will nicht, dass du so bist. Ich weiß, dass du so bist, aber ich will nicht. Vielleicht gehst du jetzt gerade durch eine Phase, in der du immer mehr daran zweifelst, ob du wirklich noch an Christus festhalten willst. Vielleicht sind Dinge in deinem Leben passiert, die dazu geführt haben, dass du dich von Gott entfernt hast, dass du angefangen hast, an ihm zu zweifeln, ihn in Frage zu stellen. Und ich glaube, dass Zweifel, dass diese Momente real sind im Leben von Christen. Zweifel sind real. Sie werden uns auf unserem Weg bis in Gottes Herrlichkeit immer wieder begegnen. Und die Frage, vor der wir dann stehen, ist, wohin gehen wir mit unseren Zweifeln? Gehen wir damit zu Jesus, zu seinem Wort, oder lassen wir sie tiefer und tiefer in uns hineinsinken, sodass aus Zweifeln Skepsis wird und aus Skepsis Unglaube und Ablehnung? Unser Text spricht auch über Zweifel und Ablehnung. Er spricht über herausfordernde Fragen, die selbst die größten Glaubenshelden bewegen können. Und er zeigt uns einen König, der sich der Zweifel seiner Freunde annimmt. Er spricht aber auch über Menschen, die nicht einfach nur Zweifel an Jesus haben, sondern Skepsis. Und Lukas zeigt uns in diesem Text zwei Arten von Zweifeln. Er zeigt uns einen Propheten in einer unglaublich herausfordernden Situation, der mit seinen Zweifeln zu Jesus kommt und dort Antworten findet. Ganz anders sind aber die Pharisäer und die Gesetzesgelehrten, die ihre eigene Sündhaftigkeit und Verlorenheit nicht anerkennen, alles anzweifeln, was Jesus und Johannes sagen und ablehnen. Und so treffen wir auf zwei Gruppen in diesem Text. Zum einen taumelnde Riesen, das ist unser erster Punkt, und zum anderen fromme Skeptiker. Taumelnde Riesen und fromme Skeptiker. Das erste sind die taumelnden Riesen, mit denen wir uns beschäftigen. C.S. Lewis, den ich ja immer wieder in meinen Predigten erwähne, war, bevor er Christ wurde, Atheist, und zwar überzeugter Atheist. Und er hat in einer Stelle sehr treffend geschrieben, auch der Christ hat Momente, in denen die Geräusche der sichtbaren und hörbaren Welt immer lauter werden, während das Flüstern der geistlichen Welt immer leiser wird. Und dann schreibt er weiter, auch als Christen werden wir Momente erleben, wo es uns so scheint, als sei die materielle, sichtbare Welt die einzig existierende Realität. Und ich glaube, dass Lewis recht hat. Was die Zweifel ausmacht, in die wir auch als Kinder Gottes geraten. Es sind Momente, in denen die Geräusche der sichtbaren Welt so laut sind. Es sind Momente, in denen die Realität der sichtbaren Welt so einen enormen Eindruck auf uns hinterlässt, dass wir anfangen, Gottes Verheißungen immer weniger zu hören und dass wir anfangen, Fragen zu stellen und Zweifel zu haben. Und so etwas in der Art sehen wir auch bei Johannes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn es für mich zwei Personen gibt, bei denen ich dachte, die würden niemals zweifeln, wäre der eine Paulus und der andere Johannes der Täufer. Aber unser Text zeigt uns etwas anderes. Er zeigt uns, dass auch Riesen manchmal taumeln können. Lukas berichtet uns, wie die Jünger von Johannes zu ihm kommen und ihm von all dem berichten, was gerade so abgeht um ihn herum. Er ist im Knast und kann das nicht mitbekommen. Aber drumherum passieren Wunder und große Taten von Jesus. Sie berichten von Menschen, die erstaunt und begeistert ausrufen, ein großer Prophet ist unter uns. Gott hat sein Volk besucht. Nun, Johannes, das habe ich gerade schon gesagt, genießt gerade nicht seinen Prophetenruhestand am Strand von See Genezareth. Er ist im Gefängnis und wartet eigentlich darauf, dass jeden Moment die Tür aufgehen könnte und er hingerichtet wird. Und warum ist er dort? Weil er das Richtige gemacht hat. Weil er König Herodes für seinen unmoralischen, gottlosen Lebensstil kritisiert hat. Er ist dort nicht, weil er irgendwas verbrochen hat. Er ist dort, weil er für Gottes Wahrheit eingestanden ist. weil er das Richtige getan hat. Und diese herausfordernde Situation hat Fragen in Johannes aufkommen lassen. Sie hat ihn zum Straucheln gebracht. Jahrelang hatte er Gott gedient. Er hatte draußen in der Wüste gelebt und gepredigt. Und zwar eine ziemlich deutliche und für seine Mitmenschen manchmal sehr unangenehme Botschaft. Weil Gott ihn dazu berufen hatte, hat er den Menschen ihre Sündhaftigkeit vor Augen gemalt. Er hatte Gottes Gericht angekündigt, hat gesagt, Leute, kehrt um. Er hatte auf ein angenehmes, ruhiges und sicheres Leben verzichtet. Hatte sich voll und ganz in den Dienst Gottes gestellt. Er war zu dieser Zeit wahrscheinlich der heiligste und gottesfürchtigste Mensch auf dem gesamten Planeten. Und seine Gottesfurcht war der Grund dafür, dass er nun um sein Leben fürchten musste. Aber das war noch nicht alles. Johannes hatte Jesus als Lamm Gottes proklamiert. Er hatte ihn als den verheißenen Messias verkündet. Er war dabei, als er Jesus taufte und eine Stimme aus dem Himmel sagte, das ist mein geliebter Sohn. Er hatte das alles erlebt. Und jetzt? Jetzt ist er im Gefängnis. Und wahrscheinlich hatte Johannes anderes erwartet. Es forderte ihn heraus. Um ihn herum passieren großartige Wunder, Zeichen, und er muss hier in der dunklen Zelle sitzen. Draußen laufen ungerechte, gottlose Menschen frei rum und tun, was sie wollen. Und ich sitze hier, habe mein Leben lang Gott gedient und ich sitze hier. Ja, auch jemand wie Johannes konnte in Zweifel geraten. Glaub bloß nicht, dass Männer Gottes und Frauen Gottes nicht in Zweifel geraten können. Das können sie. Aber in diesem Moment tut Johannes das einzig Richtige. Er schickt zwei seiner Jünger zu Jesus. Er schickt sie mit einer großen Frage zu Jesus, die ihn beschäftigt. Bist du der Kommende oder soll ich auf jemand anderen warten? Und wie reagiert Jesus auf diese Anfragen? Ich mag das, wie er reagiert. So nach dem Motto, wartet mal kurz. Er heilt einen Blinden, er heilt einen Kranken, er heilt einen Tauben. Was war eure Frage nochmal? Ja, das sagt Lukas so. In jener Stunde, also sie fragen ihn, da steht, und in jenem Moment heilte er Aussätzige, Lahme, Blinde, Taube, Tote, wenn und so weiter. Und dann fragt er sie, und dann sagt er zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Also er tut etwas und dann sagt er etwas. Er weist sie hin auf eine riesige Verheißung aus dem Propheten Jesaja, aus Jesaja 61 und 35, wo Gott das verheißt, wenn der Messias kommt, dass Blinde wieder sehen werden, Lahme gehen werden, Aussätzige werden gereinigt, Taube werden hören, Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Also was tut Jesus hier? Er verweist Johannes auf das, was er tut, und auf die Verheißungen, die er erfüllt. Das macht er. Und so sagt er ihm klar und deutlich, ja, ich bin der eine. Johannes, ich bin der eine. Ich bin der eine, in dem sich das Warten Israels und alle Verheißungen des Alten Testaments erfüllen. Ich bin der eine, in dem Gottes große Zukunft anbricht. Und Johannes nimmt sich der Fragen seines Freundes an und er zeigt ihm, was er tut. Er zeigt ihm, wie er Gottes Verheißungen erfüllt und sagt ihm indirekt, Johannes, fasse Mut. Jesus verrät Johannes nicht, wie es weitergehen wird. Er sagt ihm nicht, du wirst aus dem Gefängnis rauskommen, aber sagt ihm, ja, Johannes, ich bin der eine, auf den du gewartet hast. Und ich glaube, das, was Johannes hier erlebt, sehr ähnlich zu dem ist, was auch wir manchmal erleben. Als Kinder Gottes. Wir sind eines Tages zum Glauben an Jesus gekommen und sind voller Freude ihm nachgefolgt. Wir haben an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar Kritik abbekommen von Menschen, die keine Christen sind. Wir haben vielleicht erlebt, wie sich Freunde von uns abgewandt haben, weil wir Christen wurden. Wir haben uns für Gott, für seine Ehre, sein Reich, seine Gemeinde eingesetzt. Wir haben uns in Menschen und ihren Glauben investiert, haben uns aufgeopfert, stundenlang. Aber dann können Dinge in unserem Leben passieren, die uns ins Straucheln bringen. Wir müssen die Erfahrung von schwerem Leid machen. Wir müssen vielleicht durch dunkle Täler gehen, die uns aufreiben und uns viel Kraft kosten. Wir müssen vielleicht Jahre oder Jahrzehnte lang schon mit der Realität eines unerfüllten Wunsches klarkommen. Und dann kann noch dazu kommen, dass um uns herum überall tolle Dinge passieren. Dass wir sehen, dass Gott andere Menschen sichtbar segnet. Sichtbar segnet. Auf unterschiedliche Art und Weise. Nur dir bleiben bestimmte Dinge verwehrt. Gesundheit. Ein sicherer Job. Ein Ehepartner. Kinder. Und überall hörst du, Gott hat sein Volk besucht. Aber was ist mit mir? Was ist mit mir? Und langsam wird aus flüsternden Zweifeln ein nicht mehr überhörbares Rufen in unseren Köpfen und Herzen. Fragen steigen in uns auf. Warum muss ich durch dieses Leid gehen? Warum muss ich diese Erfahrung machen? Gott, ich weiß, dass du sagst, dass du souverän bist, dass du gut bist, aber ich verstehe das nicht. Und wenn wir mit diesen Fragen durch sind, kommt ganz schnell hinterher die nächste Frage. Ist er wirklich liebevoll? Ist er wirklich gut? Ist er wirklich mein liebender Vater? Zweifel sind real. Zweifel sind real im Leben von Gottes Volk. Und es ist wichtig, dass wir uns ihnen stellen und wissen, wohin wir mit ihnen gehen können. Zweifel sind nichts Gutes. Ja, wir leben ja mittlerweile in einer Zeit, wo selbst einige Christen und bekannte Theologen Bücher darüber schreiben, wie wichtig der Zweifel ist. Zweifel ist nichts Gutes. Und das zeigt einfach nur, dass wir die uns umgebende Luft atmen, die von Skeptizismus und Relativismus geprägt ist. Es scheint irgendwie charmant zu sein, zu zweifeln und nichts Genaues zu wissen. Aber das ist nicht das, was wir in der Bibel finden. Zweifel sind nichts Erstrebenswertes. Sie sind ein Überbleibsel des alten Menschen in uns, der immer wieder dazu neigt, Gott in Frage zu stellen. Sie sind ein Echo aus dem Garten Eden von dieser einen Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und Johannes ist an dieser Stelle ein großes Vorbild für uns gläubige Menschen, die mit Zweifeln und Fragen zu kämpfen haben. Denn was tut er? Was tut Johannes? Johannes nimmt seine Zweifel ernst. Er nimmt sie ernst. Ja, wir müssen lernen, uns mit unseren Zweifeln auseinanderzusetzen. Wir müssen lernen, uns in der richtigen Art und Weise mit ihnen zu beschäftigen. Und Gott hat uns dazu unter anderem fast ein komplettes Buch gegeben, nämlich die Psalmen, wo wir auf die Zweifel von gläubigen Menschen treffen. Ja, geht mal durch Psalmen wie Psalm 42, Psalm 73. Das sind Menschen, die gläubig waren, aber die gezweifelt haben an Gott. Und Gott gibt uns diese Psalme, um uns zu zeigen, es ist okay, wenn du manchmal durch solche Fragen gehst, aber komm damit zu mir. Wenn wir nicht lernen, uns mit unseren Zweifeln auseinanderzusetzen, dann besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass uns die nächste schwere Nachricht in unserem Leben völlig aus der Bahn werfen wird. Das ist das Erste. Johannes nimmt seine Zweifel ernst, aber er tut noch etwas. Er geht mit seinen Zweifeln zu Jesus. Beziehungsweise er schickt seine Jünger dahin, er kann nicht selber hin. Aber er bleibt nicht da stehen bei seinen Zweifeln, sondern er schickt seine Jünger los, er hält es nicht aus. Wohin gehst du mit deinen Zweifeln? Was tust du, wenn dich das Leben total überfordert? Was tust du, wenn du merkst, dass dein Glaube dir langsam fortschwimmt? Wo suchst du Sicherheit? Und von Johannes lernen wir eine sehr einfache Lektion. Vertraue niemals deinen Zweifeln. Lass sie niemals das letzte Wort haben. Zweifel stattdessen deine Zweifel an. Und lass Jesus und sein Wort in dein Leben hineinsprechen. Zweifel deine Zweifel an. Weil in seinem Wort findest du Gewissheit. In seinen Verheißungen finden unsere Herzen zur Ruhe. Und in seiner Gegenwart kann unser Glaube wieder zu neuer Kraft kommen. Und dort müssen wir immer wieder auf die Knie gehen und beten, ich glaube an dich, Jesus, aber bitte hilf meinem Unglauben. Die Situation hier zeigt uns, wie die Zweifel unseres Herzens zur Ruhe gebracht werden können, wie wir neu Glauben und Hoffnung schöpfen können. Und das ist ganz wichtig. Nicht, indem wir die Antworten auf jedes Warum unseres Lebens bekommen, sondern indem wir uns neu auf das ausrichten, was Gott in Christus für uns getan hat und was er uns durch ihn sagt. Ein gläubiges Herz ist kein Herz, das niemals wankt. Glaube und Zweifel finden manchmal im selben Herzen Raum. Ein gläubiges Herz ist aber ein Herz, das sich an Christus hängt. Es ist ein Herz, das sich trotz aller unbeantworteten Fragen und aller noch so lauten Zweifel an Gottes Verheißungen klammert. Es ist ein Herz, das die laute Realität unseres Lebens mit den unerschütterlichen Verheißungen des Evangeliums konfrontiert und durch den Schmerz, durch die Fragen, durch den Verlust hindurch sagt: Ich verstehe nicht, warum du mit mir durch das hier gehst. Ich verstehe es nicht. Aber ich weiß, du bist gut. Ich weiß, du bist gut und du hältst mich und du liebst mich. Der Ort, wo wir unsere Zweifel zur Ruhe bringen können, ist Gottes Wort. Denn dort sehen wir, was Christus ein für alle Mal für uns getan hat. Denn das ist doch, was Jesus mit Johannes macht. Er zeigt ihm, was er tut und was er erfüllt. Und wir haben so viel mehr als Johannes. Deswegen sagt Jesus auch in Vers 28, dass der Kleinste im Reich Gottes größer ist als Johannes. Er meint damit nicht, dass Johannes doch eigentlich ein ziemlich mickriger Typ ist. Und wir alle ziemlich große Glaubenshelden. Sondern er will damit sagen, dass wir über den Horizont schauen können. Jetzt hat sich alles erfüllt. Wir haben viel mehr noch. Wir haben noch viel mehr. Christus ist am Kreuz gestorben für uns. Er ist auferstanden von den Toten, hat den Tod besiegt. Wir wissen das alles. Johannes hat das noch nicht gesehen. Deshalb geh zu Jesus mit deinen Zweifeln. Geh zu ihm, wenn du anfängst, dich zu fragen, ob er es wirklich gut mit dir meint. Und dann lass dich von deinem Vater ans Kreuz seines Sohnes führen und hör, wie er dir immer wieder sagt: Ich habe meinen Sohn für dich geopfert. Ich habe mein Liebstes für dein Leben gegeben. Wie sollte ich jemals gegen dich sein, mein Kind? Wie sollte ich mit ihm nicht alles schenken? Wie sollte ich jemals schlechte Gedanken in meinem Herzen dir gegenüber haben? Niemals, niemals. Deswegen finde ich es so passend, dass wir heute Abendmahl feiern, weil genau das ist, was Gott uns durchs Abendmahl sagt. Dort am Kreuz wirst du nicht alle Antworten auf alle deine Fragen finden, aber in den durchbohrten Händen deines Erlösers findest du Gewissheit darüber, dass er, der alle Dinge souverän lenkt, immer für dich ist. Und für dich bleibt. Deine Zweifel können da zur Ruhe kommen, wo Gott ein für alle Mal Gewissheit geschaffen hat in Bezug auf deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Dort am Kreuz. Und bevor wir weitergehen, einen kleinen, aber nicht ganz unwichtigen Aspekt möchte ich an dieser Stelle noch einbringen. Schaut mal, was passiert, als die Jünger von Johannes weggehen. Die Jünger von Johannes gehen wieder weg zu Johannes und Jesus fängt an, über Johannes zu reden. Und was sagt Jesus? Nicht ein schlechtes Wort. Er erhebt Johannes vor der ganzen Menge. Keiner, der jemals geboren wurde, ist größer als er. Kein Wort über seine Zweifel. Die haben das mitbekommen, die Leute dort. Das ist hier nicht Johannes' beste Stunde. Das ist die Stunde seiner Schwachheit. Und Jesus erwähnt das nicht mal. Soll ich euch sagen, wer dieser Johannes ist? Er ist der größte aller Propheten. Legan Duncan, ein Theologe aus den USA, hat gesagt, das ist ein schönes Bild für den Tag, wenn Kinder Gottes einmal vor ihm stehen werden. Am Ende aller Zeiten. Es wird ein wunderbarer Moment sein, vor dem wir keine Angst haben brauchen. Er wird öffentlich vor aller Welt sagen: Ja, das ist mein Sohn. Das ist meine Tochter. Und für die von uns, denen das unangenehm ist, wenn sie öffentlich gelobt werden, das wird der beste Moment für euch sein. Vor aller Welt wird der Vater sagen, ja, das ist meine Tochter und ich liebe sie. Das ist mein Sohn und ich liebe ihn. Was für ein wunderbarer Moment. Was für ein wunderbarer Moment. Und er greift diese Tatsache neu. Und das möchte ich dir damit sagen. Auch wenn dein Herz manchmal unsicher ist in Bezug auf das, was Gott gerade in deinem Leben tut. Auch wenn dein Herz manchmal unsicher ist in Bezug auf Gott selbst. Sein Herz ist niemals unsicher in Bezug auf dich. Niemals. Er ist sich absolut sicher in Bezug auf deine Identität. Er ist sich absolut sicher in Bezug, wer du bist. Denn er hat seinen Sohn für dich hingegeben. Du darfst dir gewiss sein, es ist nicht die Stärke deines Glaubens, die dich rettet, sondern das Objekt deines Glaubens, das dich rettet. Und das ist Christus. Christus allein. Und deshalb ergreif diese Tatsache neu und komm mit deinen Zweifeln zu Jesus. Aber kommen wir zur nächsten Szene. Und damit zu unserem zweiten großen Punkt, nämlich fromme Skeptiker. Wir treffen nämlich jetzt auf eine zweite Art von Zweiflern. Und es sind nicht die Zweifel eines Menschen, der durch Leiden geht. Es sind Zweifel von Menschen, deren eigene Vorstellungen von Gott, seinem Reich, seiner Botschaft und sich selbst zur Ablehnung von Jesus führten. Und das sind fromme Skeptiker. In einem Fernsehinterview vor einigen Jahren erzählte der Schauspieler Brad Pitt, wie er seinen Glauben, seinen Kinderglauben an den christlichen Gott verloren habe. Irgendwann habe er gemerkt, dass seine Vorstellungen von Gott nicht zu dem passten, was in der Bibel über Gott gesagt wurde. Und es war vor allen Dingen Gottes Anspruch auf seine Ehre, auf seine Verherrlichung, die ihn störte und dazu brachte, das christliche Gottesbild anzuzweifeln und letztendlich zu verwerfen. Das sei nicht der Gott, so sagt er im Interview, an den er glauben könne und wolle. Und ich denke, dass wir alle unsere unbewussten Vorstellungen davon haben, wie Gott ist oder sein sollte. Wir haben auch unsere Wünsche und Ideen davon, wie er zu handeln hat. Und Jesus beschäftigt sich ab Vers 24 mit diesen ausgesprochenen oder auch unausgesprochenen Erwartungen des Volkes und vor allem der Theologen der damaligen Zeit. Sie hatten ganz bestimmte Erwartungen an Johannes und seine Verkündigung. Sie hatten ganz bestimmte Vorstellungen vom kommenden Messias. Und so stellt Jesus ihnen ab Vers 24 einige Fragen. Schaut mal da rein, Vers 24. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr, vom Wind hin und her bewegt? Was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern angetan? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, mit anderen Worten, habt ihr einen unsicheren, hin und her geworfenen Mann erwartet, der euch nach dem Mund redet? Nein. Habt ihr einen Mann erwartet, der sich vornehm kleidet und sich der Gesellschaft anpasst, um anerkannt zu sein? Nein. Ihr habt einen Propheten erwartet, richtig? Ja. Ja, sie hatten einen Propheten erwartet. Und irgendwie fanden sie es auch toll, dass sie einen echten Propheten erleben konnte. 400 Jahre lang war kein Prophet mehr aufgestanden. Und sie durften dabei sein. Es gab nur ein Problem. Und das war nicht seine eigenartige Kleidung oder seine Art von Essen. Die war auch sehr eigenartig. Aber es war seine Botschaft. Wäre da nicht seine sehr eigenartige, herausfordernde und teilweise radikale Botschaft? Wäre da nicht seine Behauptung, alle Menschen bräuchten Vergebung ihrer Sünden und würden sie das nicht tun, würde sie Gottes Gericht treffen? Denn das konnten die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht für sich annehmen. Es passte nicht zu ihrem Bild von sich selbst. Ich brauche Vergebung? Die Zöllner und Sünder, okay. Aber doch nicht ich. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren fromme Skeptiker. Sie hatten ihr eigenes System von Glaubensüberzeugungen und alles, was nicht zu ihren Vorstellungen passte, lehnten sie ab. Ob es nun die sehr ernste Botschaft von Johannes war oder die Verkündigung von Jesus, es passte ihnen immer irgendetwas nicht. Und Jesus macht ihre Haltung durch dieses Bild von Kindern deutlich, die sich darüber beschweren, dass die anderen Kinder nicht zu ihren Melodien tanzen wollen. Und deshalb sagt er ab Vers 33, Johannes der Täufer ist gekommen, der weder Brot aß noch Wein trank und ihr sagt, er hat einen Dämon. Und der Sohn des Menschen kommt, isst und trinkt und ihr sagt, ein Säufer und Fresser. Sie lehnten die Wahrheit ab, egal in welcher Form sie auftrat, egal mit welchem Stil gepredigt wurde. Sie passte ihnen nicht. Sie waren ihnen zu unangenehm, zu direkt, zu herausfordernd, zu entlarvend. Und so beschwerten sie sich wie beleidigte Kinder eben. Und es gefiel ihnen gar nicht, dass weder Johannes noch Jesus nach ihrer Pfeife tanzten. Beide passten ihnen nicht. Nicht zu ihren Erwartungen und deshalb lehnten sie ihre Botschaft ab. Ganz anders reagierten die Zöllner und Sünder auf Jesus. Und auf Johannes. Sie ließen sich von Johannes taufen. Sie nahmen die Botschaft von ihm an und signalisierten damit, ja, wir brauchen Gottes Gnade. Wir brauchen Gottes Rettung. Wir sind verloren. Durch sie wurde Gottes Weisheit bestätigt, so sagt das Jesus hier. Aber wir wollen gar nicht so viel über die schriftgelehrten Pharisäer jetzt nachdenken. Lass uns einfach mal auf unsere Umgebung und vor allem auf uns schauen. Ich glaube, dass wir als Menschen von Grund auf fromme Skeptiker sind. Alle Menschen, ob Christ oder nicht. Wir haben alle unsere unbewussten, nicht ausformulierten Glaubenssysteme, in denen wir unsere Überzeugungen über Gott, die Welt und uns selbst festhalten. Und die werden offenbar, wenn sie in Frage gestellt werden, weil man merkt dann, wie Menschen reagieren. Und meist sind wir auch nicht bereit, diese zu hinterfragen oder durch Gott hinterfragen zu lassen. Ja, auch unsere Gesellschaft, auch deine nichtchristlichen Freunde und Nachbarn haben ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie Gott zu sein und was er zu tun habe. Und das ist ja das Spannende in unserer Zeit. Menschen kritisieren die exklusiven Aussagen Jesu, haben aber ihr eigenes, sehr exklusives System von Glaubensüberzeugungen. Und wie sieht das bei uns aus, die wir uns zu Christus bekennen? Nehmen wir nicht auch manchmal diese Haltung ein, die der Haltung der Pharisäer doch sehr ähnelt? Natürlich hinterfragen die meisten Gott und die Bibel nicht öffentlich. Aber gibt es nicht auch bei uns Momente, wo wir anfangen, unsere Erwartungen an Gott, unsere Vorstellungen und Ideen von ihm, seiner Botschaft und seiner Gemeinde höher zu achten als das, was er ein für alle Mal in seinem Wort offenbart hat? Und so wachsen in unseren Herzen Zweifel und vielleicht sogar Unglaube. Seien wir mal ganz ehrlich zu uns selbst. Wollen wir nicht manchmal auch ein Evangelium, das etwas anpassungsfähiger ist? Dass sich mehr an unsere Vorstellungen und Träume von unserem Leben angleicht? Wollen wir nicht auch manchmal dazu, uns ein etwas gesellschaftsfähigeres Evangelium zu wünschen? Ein Evangelium in weichen Kleidern sozusagen? Das nicht ganz so hart und so deutlich ist? Ja, wir hätten gerne ein Evangelium, das uns und unsere Mitmenschen bestätigt und uns einfach nur sagt, dass Gott uns liebt und lässt, wie wir sind. Aber mal ganz ehrlich. Ähnlich zu den Fragen, die Jesus hier über Johannes stellt, müsste Gott uns in solchen Momenten Folgendes fragen ungefähr. Was habt ihr euch denn gedacht, warum mein Sohn aus meiner Herrlichkeit in eure Dunkelheit steigen musste? Um euch zu bestätigen und euch mitzuteilen, dass alles okay ist? Und ihr so bleiben sollt, wie ihr seid? Nein, natürlich nicht. Und doch ist es ja oft so, dass wir manchmal zumindest den einen Teil des Evangeliums einfach nicht mögen. Wir mögen es nicht, dass Gott uns unsere Schuld so deutlich aufzeigt. Wir mögen die Ernsthaftigkeit dahinter nicht. Wir mögen die Botschaft von Gottes Gericht nicht und wollen sie am liebsten auch einfach weglassen. Und ich könnte es auch so ausdrücken, wir mögen den Johannes 3, Vers 16, Jesus, Aber wir mögen nicht den Jesus, der ein paar Verse später sagt, dass der nicht an ihn glaubt, bis in alle Ewigkeit unter Gottes gerechten Zorn stehen wird. Wir mögen den Jesus, der uns rettet, aber wir finden den Jesus anstrengend und unangenehm, der von uns konsequente Heiligung und ein Leben nach seinen Geboten fordert. Und vielleicht fangen wir insgeheim schon an, uns zu ärgern an diesem Jesus. Ja, langsam wird das Wort vom Kreuz sogar für uns ein Ärgernis. Und langsam kreieren wir in unseren Köpfen und Herzen einen eigenen Jesus, der zu uns passt, der anpassungsfähig ist an unsere Vorstellungen vom Leben, der zu unserem Bild von Gott passt, der wie ein Rohr vom Wind hin und her bewegt wird, dort, wo wir es gerade haben wollen. Wisst ihr, was das wirklich Tragische in dieser Szene ist? Jesus redet hier zu Menschen, die von sich dachten, sie würden Gott kennen. Sie dachten, sie wären nah dran an Gott. Dabei standen sie ihm direkt gegenüber und verspotteten ihn als Säufer und Fresser und seinen größten Diener als jemanden, der einen Dämon hat. Und so muss Jesus ihnen klar machen, Leute, Gott tanzt nicht nach eurer Pfeife. Er passt sich nicht euren Vorstellungen, Maßstäben und Ideen an. Er ist Gott. Und was wir in unserem ersten Punkt gesagt haben, gilt deswegen auch hier, weshalb ich dich ganz ehrlich fragen will. Lässt du deine Vorstellungen, dein Verständnis von Jesus und seiner Botschaft immer wieder von seinem Wort korrigieren? Wisst ihr, wir sind manchmal theologisch so sicher. Wir wissen alles, alle Antworten auf alle Fragen, sodass wir uns nicht mehr von Gott hinterfragen lassen. Und das ist gefährlich. Es macht stolz, wir gucken auf andere herunter dadurch und es macht uns unempfänglich für Korrektur durch Gott und sein Wort. Lässt du Gott manchmal in dein so frommes Glaubenssystem auch mal anhand seines Wortes reinsprechen, es umkrempeln, wenn es auch mal nötig ist? Hier ist diese riesige Gefahr, dass hier Menschen stehen vor Gott, sie denken, sie kennen Gott, aber sie kennen ihn nicht. Glaubst du Jesus so, wie er sich in seinem Wort offenbart? Erlebst du diese Momente, wo Gott dich, dein Denken und dein Leben so deutlich in Frage stellt, dass du nicht anders kannst, als auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr, vergib mir. Erlebst du diese Momente, wo du innerlich zusammenbrichst und weinen musst über deinen Zustand? Weil das Problem ist, wenn du einen Jesus nachfolgst, der dich nur bestätigt, dann, mein Freund, lebst du in der ziemlich großen Gefahr, dass du nicht an den Jesus glaubst, dem über den Lukas hier spricht. Ist dein Jesus, dieser große König, der dein Herz in einem Moment mit seiner Liebe und Gnade zum Jubeln bringt und es in einem anderen Moment mit seiner Heiligkeit dazu bewegt, über deine eigene Sünde zu weinen? Und das ist mein Wunsch für unsere Gemeinde, dass wir diesen Jesus in seiner ganzen Fülle, in seiner unglaublich großen Liebe, aber auch in seiner unglaublich großen Heiligkeit, über die wir heute gesungen haben, zu uns sprechen lassen. Und ich glaube, die emotionale Bandbreite unserer Gemeinde würde dadurch wachsen. Es könnte sein, dass wir viel öfter laut jubeln werden und viel öfter in Buße weinen werden. Und das wünsche ich uns als Gemeinde. Und vielleicht bist du heute Morgen ja auch hier und du bist gar kein Christ und du hast unglaublich viele Fragen und Zweifel, dann kann ich dir sagen, das ist in Ordnung. Du bist in ziemlich guter Gesellschaft. Denn auch die Bibel ist voll von Menschen, die Fragen hatten und gezweifelt haben in Bezug auf Jesus. Einige seiner engsten Freunde gehörten dazu. Und ich will dich einladen, mit deinen Fragen und Zweifeln zu Jesus zu kommen. Fang an, ihn in seinem Wort zu lesen, wo er dir begegnen will. Fang an, ehrliche Fragen zu stellen und komm damit zu Christen, die du kennst. Komm damit gerne auf uns zu. Und mein größter Wunsch für dich ist, dass du auch dein eigenes unbewusstes Glaubenssystem ablegen kannst, um Gott so zu kennen und so kennenzulernen, wie er sich in Jesus gezeigt hat, wie er wirklich ist. Das wünsche ich dir. Amen.